Hallo liebe Highland-Freunde, diesmal kreuzen sich die Streams von Lütjeturn und myhighlands.de wieder, diesmal so, dass es auf beiden Kanälen ausgespielt werden wird, weil das ist eine neue YouTube-Funktion, die es jetzt gibt. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns hier treffen und diesmal nicht zu Gast sind, sondern einfach uns in der Mitte treffen jeweils. Die Bärbel von Lütjeturn und ich, der Stefan von myhighlands.de. Wir haben uns letztes Mal getroffen und haben schon über den Osten Schottlands gesprochen. Der kommt ja immer so ein bisschen zu kurz. Bei den Schottlandreisenden haben wir das Gefühl. Und deswegen haben wir eben diese Reihe über den Osten Schottlands begonnen. Und letztes Mal haben wir über Moray und die Speyside gesprochen. Heute werden wir uns dann direkt ins Aberdeenshire, also noch ein Stück östlicher, hineinbewegen und hoffe, dass wir euch ein paar Ideen mitgeben können, was es da alles Tolles zu sehen gibt. Hallo Bärbel.
Ja, hi Stefan.
Grüß dich. genau, ich würde direkt einsteigen und du hast ja als Reisebüro ganz viel Erfahrung im Osten von Schottland. Vielleicht kannst du denen, die uns zusehen und zuhören, draußen erklären, wie würdest du den Charakter der Landschaft eben vom Aberdeenshire beschreiben wollen?
Ja, also das Aberdeenshire hat eine ellenlange, wunderschöne Küstenlandschaft, die sich eigentlich, fast durchweg Steilküste ist. Einzig zwischen Fraserburgh und Peterhead, da hast du einen ellenlangen Sandstrand, knapp 30 Kilometer, wo sich die Steilküste dann mal unterbricht. Aber ansonsten eben halt komplett nur Steilküste. Und wenn du dich von der Küste dann so ein bisschen ins Landesinnere begibst, wird es erstmal etwas hügelig, eine sanfte Hügellandschaft hast du da. Und je weiter du dich gen Westen Richtung die Cairngorms und dem Royal Deeside vorarbeitest, desto hügeliger und bergiger und rauer wird die Landschaft. Und im Royal Deeside, was ja dann schon wieder am Südende von Aberdeenshire schon ein bisschen liegt, ist es neben der Berglandschaft auch noch eine herrliche Waldlandschaft, die man dort erkunden kann. Also eine sehr abwechslungsreiche Landschaft, was Aberdeenshire zu bieten hat.
Ist uns bei unserer Reise auch aufgefallen, Katrin und ich, wir waren just diesen Sommer ja in Aberdeen und Umgebung und haben uns da eben auch ein bisschen angeguckt, was ist der Charakter der Landschaft und waren auch sehr angetan von der Steilküste, die du eingangs erwähnt hast. Wir waren im Juni dort und Leute, die öfter nach Schottland fahren, die wissen vielleicht, was im Juni dort viel zu finden ist, wenn man an die richtigen Stellen geht. Das sind nämlich Seevögel und vor allem die Papageitaucher oder Puffins, wie sie dort vor Ort heißen. Und wir hatten eben auch das Glück, in diesen Steilküsten gab es unglaublich viele Seevögel zu sehen. Und dazwischen eben auch ein paar Paare von den Papageitauchern. Das sind wirklich einfach tolle Tiere mit diesen bunten Schnäbeln vorne dran, bunt und orange gemischt, recht watschelig so beim Gehen und dann im Abflug und auf dem Wasser aber sehr, sehr flink und behende. Aber die sind einfach so drollig anzusehen, dass uns immer das Herz aufgeht und wir versuchen auch immer eigentlich auf unserer Reise irgendwo die zu sehen, wenn es halt während der Brutzeit ist. Denn wenn nicht Brutzeit ist, sind die ja nicht mal an Land. Also die verbringen nämlich den Rest der Monate wirklich auf dem Wasser, auf dem offenen Meer. Das finde ich ganz erstaunlich.
Das stimmt, die Puffins, man sieht sie tagsüber auch in der Brutzeit eigentlich gar nicht mal so häufig an Land. Sie sind meistens auch dann draußen, wobei es gibt ja auch, selbst an der Ostküste, es gehört jetzt aber nicht zu Aberdeenshire, gibt es auch Vogelinseln, wo man die Puffins dann auch in der Brutzeit tagsüber sehen kann. Also die Chancen stehen da ganz gut. Aber jetzt hier an der Steilküste von Aberdeenshire ist es eigentlich meistens früh morgens oder spät abends, dass man am ehesten Chancen hat, sie zu sehen. Mhm. Aber es stimmt, die sind einfach der Star in ganz Schottland. Jeder Kunde sagt immer, ich will aber auch Puffins sehen, aber das ist dann im Juli, August generell schwer. Aber Mai, Juni, da stehen die Chancen dann, wie gesagt, ganz gut, die tatsächlich zu sehen. Aber man hat ja auch Bastölpelkolonien, die man da bewundern kann. Und auch das sind genau. Flugkünstler wie Möwen und dergleichen. Und sich dann einfach an die Steilküste zu setzen, mal mit dem Fernglas und das zu beobachten, das ist schon Hammer.
Also da gibt es den sogenannten Tordalk noch, oder Tordalke sind das dann. Das sind auch schwarz-weiße Tiere, auch sehr beeindruckend. Dann gibt es Krähen, Scharben etc. Also es gibt an diesen Küsten unheimlich viele Seevögel zu sehen, auch abseits der Puffins. Und die sieht man dann oft eben auch, wenn die Puffins schon wieder weg sind. An der Küste zur Nordsee hin ist mir schon aufgefallen, dass die Puffins eher, ja, da muss man schon ein bisschen genauer gucken. Aber so mein Tipp ist dann, also wir haben zwei Reservate besucht in dem Bereich. Das eine war Foulsio und das andere war, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich habe nicht nachgeguckt, wie man es korrekt ausspricht. Und das andere waren die Bullers of Buchan. Und dort war es immer so, dass wir geguckt haben, wer ist denn da ein ansässiger Vogelkundler? Denn die gehen da auch hin. Und die wissen dann oft, die haben dann schon Puffins entdeckt. Und so spricht sich das so ein bisschen rum. Weil ganz alleine waren wir an diesen Stellen, die dafür auch bekannt sind, natürlich nicht, sondern dafür suchen viele ihr Glück, Seevögel oder generell diese tollen Klippen eben, die es da gibt, auch zu sehen. Und die Einheimischen sind da wieder so freundlich gewesen. Also die kommen dann mit Spektiv und so hin, oft dann, also wir haben es einmal erlebt, dann eben Opa mit seinem Enkel und so. Also das war, und da war, der war ganz begeistert, uns das zu zeigen. Und das fand ich dann auch toll. Und da haben wir wirklich ein paar schöne Aufnahmen noch machen können von Puffins.
Das stimmt. Also die Briten sind ja sowieso sehr Hobby-Ornithologen, das ist einfach ne, Wahnsinn. Das haben wir auch schon mehrfach erlebt, einmal in England und dann auch noch auf den Orkneys, dass da auch jemand uns gesagt hatte, Mensch, da müsst ihr mal gucken, da unten in der Ecke, da sind die Puffins und dann war Olé und Stimmung da, weil es sind eben die Stars und dann reckt man sich vor und die sind ja auch teilweise wirklich dann schwer in den Wänden zu sehen, weil das ja auch so kleine Vögelchen sind und alle schwarz, bis eben auf die orangenen Füße und den orangenen Schnabel, aber bis man den dann in so einer Wand entdeckt hat und dann vielleicht mit bloßem Auge ohne Fernglas, das ist dann ein bisschen Sisyphus-Arbeit. Aber ja, das ist so, das sind Hobby-Ornithologen, die haben Spaß daran, ihr Hobby mit uns anderen zu teilen und das merkt man und das macht dann auch Spaß und das steckt dann auch irgendwo an, finde ich.
Finde ich absolut auch so, ja, genau. Jetzt sind wir schon in diesen wahnsinnigen Steilküsten drin. Was ich immer ganz faszinierend finde, ist, dass sich dann doch auch an dieser Steilküste immer wieder Ortschaften finden, wo Menschen leben, wo Fischer früher gelebt haben, jetzt nicht mehr so viel. Aber da gibt es ja auch einige tolle, glaube ich.
Richtig, es gibt da Gardenstown, ist eigentlich mit das bekannteste, und auch Corvey und Pennon. Pennon kennt man vielleicht noch, also die etwas älteren Zuhörer unter uns, die vielleicht noch den Film Local Hero kennen, denen sagt Pennon vielleicht etwas, weil das war da Filmkulisse. Und das sind wirklich Fischerorte, die unterhalb der Steilküste angesiedelt sind. Da frage ich mich auch immer so ein bisschen, was machen die bei Sturmflut? Aber okay, die werden ja auch welche Lösungen haben. Und das sind Orte, die terrassenförmig in den Fels gebaut worden sind, angereiht worden sind. Heutzutage allerdings keine Fischer mehr beheimaten. Es sind eigentlich fast durchweg Ferienhäuschen der Einheimischen, die dann da auch am Wochenende sich einfach erholen und so. Also es sind Ortschaften, die spektakulär anzusehen sind, ein tolles Fotomotiv sind, weil sie eben so direkt unterhalb da der Steilküste liegen. Es sind aber Orte, da ist jetzt keine Gastronomie oder so. Also wenn man die besucht, muss man sich drauf einstellen, da ist nichts. Ne? Da ist einfach nur schön und fertig und tolle Fotomotive. Ja. Aber das sind sehenswerte Orte. Ja, also unbedingt.
Wir haben Crowey uns auch angeguckt. Mhm. Das Pennon waren wir schon vor ein paar Jahren, da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Das war sehr schön, eben auch, weil das Wetter nicht ganz so doll war und dann preschten da auch die Brecher an den Anlegesteg, der dort ist, oder die Kaimauer. Und das war schon sehr toll anzusehen. Ich war aber froh, dass ich nicht unten war eigentlich, weil ich glaube, da kriegt man dann doch einige Spritzer ab. Was dann halt wichtig zu wissen ist, wie du richtig sagst, also so die große Gastro ist da unten sicherlich nicht. Und im Prinzip, es leben da ja auch Menschen und die finden es vielleicht gar nicht so toll, wenn man da mit dem Auto runterfährt. Deswegen ist oben ein großer Parkplatz mit Aussichtspunkt. Und von diesem Parkplatz aus kann man auch laufen von Crowley nach Gardenstown. Das ist, glaube ich, ungefähr ein Kilometer oder so. Gar nicht weit. Ja,
gar nicht weit.
Und das ist ein netter kleiner Spaziergang genau von diesem Aussichtspunkt hin zu Gardenstown, so dass man beide gesehen hat. Bei Pennon, da haben wir ja auch mal übernachtet, da gibt es das Pennon Inn. Das weiß ich allerdings gerade nicht, was der Status ist. Das wurde betrieben meines Wissens auch von Deutschen eine Weile, die aber jetzt es nicht mehr machen. Und dort gab es dann aber auch eine Kneipe unten drin, wo man auch was trinken konnte. Und bei Pennon ist es so, du hast ja angesprochen auf den Film Local Hero. Wer ihn nicht kennt, es ist natürlich ein Film, der ist aus den 80ern, der lebt und atmet die 80er und ist noch mit Burt Lancaster, also einem ganz, damals schon ein Schauspielveteran. Aber die Musik ist von Mark Knopfler komponiert und ist ein ganz, es gibt also das Theme von Local Hero, das ist auch bekannt, das, wenn man es hört, dann denkt man sich, ach, das ist das. Und diese Romantik, die sich um den Film quasi dreht und um all das, die findet sich in Pennon schon noch. Nämlich in Form einer Telefonzelle, die da steht. Und wo
die
sich
berühmte die, rote.
Also vielleicht Hintergrund an der Stelle, bei Local Hero geht's grob darum, dass also ein Amerikaner nach Schottland geschickt wird, um da eigentlich einen Öldeal klar zu machen und dabei muss er eigentlich die Leute vor Ort übers Ohr hauen sozusagen oder sie davon zu überzeugen, dass sie ein bestimmtes Landstück verkaufen und fängt dann aber an, so das Leben von Schottland, ne? So geht's uns ja auch, ne? Dieses Schottland beeindruckt ihn dann. Und er muss aber immer telefonieren. Und zum Telefonieren, damals haben wir die Dinger ja noch nicht gehabt, ne? Gab's alles nicht. Nach dem Krieg hatten wir nichts. hat er sich halt in diese typische rote Telefonzelle immer gestellt und dann telefoniert. Und die Bewohner von Pennon haben es wirklich durchgesetzt, dass diese Telefonzelle nicht wegkommt, weil mittlerweile ist es ja wie bei uns die gelbe Telefonzelle. Die roten Telefonzellen verschwinden leider alle Stück für Stück. Und dort findet man aber immer noch eine rote Telefonzelle.
Direkt gegenüber dem Pennon Inn.
Dort, wo der Film auch teilweise gespielt hat.
Genau.
Also diese drei Orte, Crowley, Gardenstown, Pennon, das sind so mit die schönsten Küstenorte, die mir jetzt auch, und dir glaube ich auch einfallen, die dort eben in dieser Klippenlandschaft eingebettet sind. Das ist also wirklich beeindruckend. Jetzt ist es natürlich so, was spricht noch für Schottland? Was erwartet man sich in diesem Land immer? Das sind Burgen. Haben wir denn da auch was?
Natürlich haben wir Burgen. Es gibt im Hinterland unmittelbar, also im Hinterland von der Küste, gibt es den sogenannten Castle Trail. Und der Castle Trail, der wird auch Schottlands Burgenland genannt, weil es gibt dort also über 260 Burgen. Gut erhaltene bis total ruinierte. Alles ist da. Und das ist eben dieser Castle Trail. Das heißt, es gibt dort also mehr Burgen pro Hektar als sonst wo in Großbritannien. Selbst Wales kann da nicht mithalten und die haben auch schon über 640 Burgen. Aber der Castle Trail, da können wir auch einen Link vielleicht in die Videobeschreibung reinmachen zu Visit Scotland. Die haben da eine ganz tolle Map oder Karte auf ihrer Webseite, wo die 19 bekanntesten und auch die sehenswertesten Burgen vom Castle Trail halt vorgestellt werden. Und eins der bekanntesten ist natürlich Balmoral Castle. Ne, das Wochenendhäuschen und Ferienhäuschen der ehemaligen Queen und des heutigen Kings, als das wirklich bekannteste und meines, ich würde auch sagen, also wirklich das sehenswerteste von allen, die es dort gibt,
also
auf dem Castle Trail.
Auch da waren wir gerade, weil das wollten wir natürlich auch mal sehen, was die Royal Family da so als ihr, wie nanntest du es jetzt, nicht Wochenendhäuschen?
Doch,
sie sind ja, glaube ich, immer im Sommer oder so da.
Und, genau. Im August ist es meistens immer nicht zu besichtigen für die Kunden oder für Gäste, weil dann die Royals da sind.
Genau, und vielleicht muss man es auch so ein bisschen eingrenzen an dem Punkt, dass oder die Erwartung ein bisschen einhegen an dem Punkt, dass man eine große Tour innen hinein machen kann. Das kann man eher nicht. Man kommt als Normalo nur in den Ballsaal. Das heißt, dort ist eine kleine Ausstellung, der ist schon nett und schön. Aber in die normalen Gemächer kommt man nicht hinein, es sei denn, man kauft sich eines der VIP-Pakete für, ich glaube, 110 Pfund oder so. Also dann darf man da rein. Also pro Nase 110 Pfund, ne? Nicht irgendwie mit einer großen Gruppe.
Nee.
Und dann darf man, glaube ich, eine kleine Anzahl von Räumen werden einem dann zugänglich gemacht. Das war es uns dann doch nicht wert, das zu sehen. Aber um Balmoral herum, und das ist, glaube ich, das, was den Reiz eigentlich ausmacht, ist eben eine Gartenanlage. Es sind Parkanlagen, durch die man auch wunderschön durchgehen kann. Es ist direkt am Fluss. Und es hat einen tollen Reiseführer als App, die man sich einfach runterladen kann und wo man dann auch immer ein bisschen hören kann, wo ist man hier gerade, was ist das Besondere hier gerade. Also hat mich schon beeindruckt. Aber hattest du nicht sogar Wanderungen ein bisschen weiter weg von dem Park da noch gemacht? Bist du zu den Pyramiden gelaufen mal?
Nee.
Oder zu den Denkmälern? Okay, aber nee. Sie sind ja Begriff, oder?
Ja, genau. Das schon, aber dort war ich nicht. Nein.
Schade, denn wir hatten leider auch keine Zeit. Da kann man sich dann, das sind dann, ich glaube, wenn man alle Denkmäler in der Umgebung da abgeht, die sich in diesem Bereich finden, der mit zum Schloss gehört, dann ist man, glaube ich, so 10 Kilometer oder so unterwegs. Ich gucke noch mal ein bisschen nach. Und da ist eben auch so eine typische Pyramide, die dann als Fotomotiv sehr, sehr dienen kann, die dann halt so, eine Pyramide in Schottland, wo hat man das schon so?
Wo hat man das schon? Genau. Nein, also wir haben es dann nur bis zu dieser Loch Naga Whisky Destillerie geschafft. Gehört ja dann auch nicht zum Gelände, aber ist ja mehr oder weniger gleich nebenan von dem Riesengelände. Da waren wir aber auch nur in dem Shop. Wir haben das jetzt nicht besichtigt, die Distillerie. Die haben wir uns angeschaut. Und ansonsten sind wir ein bisschen umzugelaufen. Es ist ja von Balmoral, ist es ja nicht weit bis nach Braemar, wo ja dann auch die Braemar Highland Games stattfinden. Ganz großes Event am jeweils 1. September-Wochenende, wo dann auch die Royals auflaufen, meistens am Nachmittag. Und darum ist da immer halt dann viel los. Und jedenfalls von diesem Gelände aus, von diesen Highland Games Gelände aus, kann man eine ganz tolle Wanderung machen auf den Marone. Das ist der Hausberg von Braemar. Und da sind wir halt raufgelaufen. Das ist dann auch fast eine 12-Kilometer-Wanderung rauf und wieder runter mit ganz toller Aussicht über das Royal Deeside bis dann rein in die Cairngorms. Das war faszinierend und das haben wir dann stattdessen gemacht.
Okay. Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Burgen. Ne? Jetzt haben wir natürlich die Balmoral Castle gehabt. Du sagtest vorhin so schön, da gibt es alles von noch stehend bis zur Ruine. Gehen wir nochmal zurück an die Küste, weil da sind ja auch ein Haufen, ja, meistens dann doch eher Ruinen. Was hat dich denn da am meisten beeindruckt oder was würdest du unseren Zuhörern und Zuschauern denn ans Herz legen, was man da sich angucken sollte?
Also besonders schön und darum gucke ich da die ganze Zeit schon hin. Du hast da im Hintergrund ein Bild stehen vom Bowfiddle Rock. Ja, genau das Ding da.
Also genau, für die, die nur zuhören können, da ist mein Kalender für 2026 und der zeigt eben vorne drauf den Bowfiddle Rock.
Genau, vom Bowfiddle Rock aus, das liegt so in der Nähe von Bucky, so heißt der Ort. Von dort kann man ganz toll an der Küste langwandern bis zu dem Fischerort Portsoy. Der ist übrigens auch total süß. Das geht auch entlang Steilküste über wunderschöne Strände, der Sunnyside Beach. Also wer da mal super tolles Wetter hat und richtig relaxen will und vielleicht mal auch einen Sprung ins Wasser wagen möchte, dem sei der Sunnyside Beach auf diesem Weg empfohlen. Da kommt ihr also automatisch längs. Ist mit dem Auto nicht zu erreichen, darum also nur zu Fuß zum Sunnyside Beach. Und oberhalb des Sunnyside Beach, da liegt das Findlater Castle. Mhm. Kann man im ersten Moment eigentlich auch gar nicht mehr so ausmachen als eine, als ein Castle. Ist also total ruiniert. aber man kann sich dort über einen Trampelpfad dann auch hinarbeiten und so ein bisschen noch in dem, was da noch rumsteht, sich umschauen und hat auch ein tolles Fotomotiv noch durch ein altes Fenster raus auf die Klippen. Ne, ist also ganz toll, hat mich total beeindruckt, das Findlater Castle. Und von dort geht's dann eben weiter über Cullen bis hin dann nach Portsoy. Und dann kann man von dort mit dem Bus wieder zurückfahren oder den ganzen Weg nochmal laufen, ist wunderschön. Das ist ein Castle, was mich beeindruckt hat. Und das andere, was natürlich hervorsticht, ist Dunnottar, ne? Also ein bisschen südlich von Aberdeen bei Stonehaven. Ist auch ganz toll, dass man von Stonehaven aus, vom Hafen Stonehaven aus, kann man sich noch ein bisschen Fish and Chips tun und dann gut gestärkt zum Dunnottar Castle laufen. Auch ein toller Steilklippenwanderweg, wo man fast die ganze Zeit auch Dunnottar Castle schon vor sich sieht und sich dann immer langsam dorthin arbeitet. Auch fantastisch, und das ist natürlich auch ein Castle-Fotomotiv ohne Ende, kennt jeder. Ne?
Absolut. Also Dunnottar Castle oder Dunnottar Castle, je nachdem, wen man trifft, also die Engländer eher mit Dunn, ne? Ist glaube ich, ja, einzigartig von seiner Lage. Es liegt ja, oder es ist, wurde gebaut auf einer Landzunge, die aber unterbrochen ist hin zum Land. Das heißt, man sie ist von drei Seiten umgeben vom Meer. Da fallen die Klippen auch. Ich habe es mal recherchiert und vergessen, ich glaube, es sind 60 Meter oder irgendwie. Also also es fällt einfach steil ab von da aus an drei Seiten direkt ins Meer. Die vierte Seite, die Landseite, da geht es erstmal runter auf einem sehr schmalen Pfad und auf der anderen Seite wieder hoch auf einem sehr schmalen Pfad. Und dazwischen kann man wirklich auf Meereshöhe dann eben, da ist so eine Art Strand, es ist kein Sandstrand, es ist ein Kiesstrand. Ja,
an Kiesstrand.
Genau. Da kann man dann eben auch mal gucken, was das Meer so hergibt an der Stelle. Aber diese Lage und der Blick von der einen auf die andere Seite rüber, das ist schon bei Dunnottar Castle sucht seinesgleichen. Ja, vielleicht noch Ellendonham Castle, dass die noch mitkommt, aber das ist schon eins der Motive. Allerdings muss man dazu sagen, man hat halt doch, also es ist bekannt und deswegen hat man halt doch immer irgendwen mit drauf. Also ich habe übrigens auch im Kalender drin, ist die Dunnottar Castle, und ich habe sehr lange gewartet, abends, nachdem das geschlossen war eigentlich, man durfte nicht mehr rüber, aber bis die letzten rauskommen, und dann halten sich Menschen da natürlich auf und so. Also ich habe sehr lange warten müssen, bis ich freien Schuss hatte. Und natürlich sollen sich übrigens die Menschen da auch aufhalten. Also mein Foto machen soll die ja nicht stören. Die kommen ja her, um das zu erleben. Ne? Nicht, dass das natürlich mir jetzt falsch ausgelegt wird. Also das ist, also das, für mich gehört zum Muss, dass man da mal vorbeikommt, wenn man Aberdeenshire unterwegs ist. Findlater Castle, da rührst du natürlich bei mir in der tiefen Wunde, denn die wollte ich besuchen, weil du hast ja gesagt, die hat eine großartige Lage und alles, und das war mir natürlich auch bewusst, aber da wurde just der Weg dorthin und auch sonst gerade renoviert, das heißt, man durfte nicht mal hinterfahren im Sommer 2025. Ich denke aber, dass das jetzt so 2026 müssten die mit der Renovierungsarbeit soweit abgeschlossen sein, dass man zumindest wieder hinfahren kann. Und dann muss man ja eh ein Stückchen gehen dann.
Ja, also, ja,
oder
ja,
man macht es, wie du es gesagt hast, man nimmt eigentlich gleich einen Küstenwanderweg. Das ist natürlich auch viel schöner.
Genau. Und mit etwas Glück wird man dann vielleicht sogar von Delfinen begleitet, weil das sind die anderen Meerestiere, auf die man da neben Vögeln schon mal am ehesten dann treffen kann. Also ist uns schon zweimal passiert. Ist auch ein Erlebnis.
Unbedingt. Das sind die Moray Dolphins oder der Moray Cod, nicht wahr? Es gibt ja da auch eine Delfin
Station, aber
ja,
das
also
ist
wo
ja
sie erklären,
schon,
genau.
Genau, aber das ist ja schon nicht mehr Aberdeenshire, das
Richtig.
Ist Moray.
Genau. Das ist schon mal. Das hätten wir letztes Mal machen sollen.
Genau. Haben wir doch.
Haben wir, okay. Haben wir. Siehst du mal, mein Gedächtnis. Genau, also vielleicht noch von meiner Seite aus, wo wir gerade noch bei den Burgen sind. Es gibt ja die Slane's Castle, die auch weiter östlich liegt und die auch sehr bekannt ist, weil sie angeblich als Inspiration für Dracula hergehalten hat. Also Bram Stoker, der Autor von Dracula, war dort auf jeden Fall. Aber ob, also zeitlich geht sich das mit der Inspiration nicht so ganz aus, meinen einige und so. Aber es kann sehr gut sein, dass es, also zumindest hat ihn die Atmosphäre dort sehr beeindruckt. Das ist einfach auch eine tolle, also es ist keine Castle im Sinne von Dunnottar, die ja wirklich eine Trutzburg sozusagen war und auch eine unheimlich lange Geschichte hatte, also schon die Pikten haben da hingebaut auf diese Landzunge. Das ist ja ein Herrenhaus eigentlich gewesen, das dann im 18. Jahrhundert oder ich glaube es war Ende 17. Jahrhundert, sowas in der Dreh rum, gebaut wurde und dann Anfang des 20. Jahrhunderts aufgegeben wurde und verfallen ist. Und hat aber eine tolle Atmosphäre, liegt wirklich ganz an der Klippe. Also als Bewohner hätte ich mich da ja, nicht unbedingt wohlfühlen. Also da kannst du, glaube ich, auch noch ein paar Jahrzehnte warten und dann werden die ersten Teile wahrscheinlich auch runterdonnern von dem Zeug. Aber auch der Weg dorthin wunderschön und uns hat dieser also Ausflug dorthin vom Parkplatz aus, das war das Erste, was wir nach Aberdeen selbst gemacht haben. Und es war einfach total schön. Also auch ganz grandiose Lage. Und es hat auch noch eine schöne Geschichte mit den Jakobiten dort. Also gerade die Frauen, die dort auf der Castle saßen, die haben sich sehr drum bemüht, dass Bonnie Prinz Charlie oder seine Vorgänger doch wieder zurückkommen. Genau, also das heißt, da ist eine tiefe Geschichte drin, obwohl die nicht so alt ist in ihrem Bestehen dort.
Das stimmt. Und sie liegt auch noch wunderschön oberhalb der Cruden Bay. Wir waren auch im Winter dort, wirklich zwischen Weihnachten und Neujahr, an einem sonnigen Tag. Es war klickkalt. Und wir waren mittags um oder nachmittags um 3 da und dann geht ja schon so langsam die Sonne unter. Und es war so faszinierend zu sehen, das Meer war wärmer als die Luft. Und es stieg dann so richtig die Schwaden vom Meer auf. Und das unterstützte dann nochmal in dem Sonnenuntergang so ein bisschen dieses Mystische, wenn man dann diese Ruine da vor sich stehen hat. In unserem Fall war sie auch noch eingezäunt, aber wir haben uns da einfach mal drumherum geschlängelt und sind dann trotzdem drin herumgelaufen. Das war dann auch nochmal sehr mystisch.
Also bei uns war, also es gibt ja eine alte Slane's Castle auch, das ist aber wirklich nur eine kleine Ruine. Die neue Slane's Castle war zumindest nicht mehr eingezäunt, also da war auch alles sicher und begehbar, also wir waren wirklich drin und dann konnte man sich das eben auch so ein bisschen angucken, man konnte in den Weinkeller und alles Mögliche dort machen und das ist dann auch einfach schön, weil man sich dann so ein bisschen mal kurz die Augen zu und dann kann man sich vorstellen, wie da die Gänge gingen und wo die Kamine waren, sieht man und so, also ganz, ganz toll auch.
Es ja. regt die Fantasie an, genau.
Genau.
Aber wo wir schon an der Küste sind und über Castles sprechen, möchte ich gerne das Fraserburgh Lighthouse Museum erwähnen. Weil ein Leuchtturm hat jetzt vielleicht nicht unbedingt was direkt mit einem Castle zu tun, aber wenn man sich die Geschichte von dem Fraserburgh Lighthouse mal anguckt, so wird man feststellen, dass der Unterbau sozusagen des Lighthouses auf dem ehemaligen Turm der Fraserburgh, dieses Castles, was da mal 1700 quietsch errichtet worden ist, als Fraserburgh gegründet wurde. Und dieses Castle existiert nicht mehr, aber der Turm und auf diesem Turm hat man dann dieses Lighthouse errichtet. Und es war das erste Lighthouse überhaupt an der schottischen Küste, was errichtet wurde. Und darum befindet sich dort auch das Lighthouse Museum. Und wer sich für Leuchttürme interessiert, wird feststellen, dass man in ganz Großbritannien, also jetzt nicht nur Schottland, immer auf diese typischen weißen Leuchttürme stößt mit diesen Keepers Cottages noch drumherum, also wo die Lighthouse-Wächter dann gelebt haben. hat so eine typische Bauweise und die ist entstanden von dem Robert Stevenson, ein ganz berühmter Architekt oder Ingenieur, der diese Lighthouses entworfen hat. Und was seine Familie dann in späteren Jahren fortgesetzt hat, also ist eine richtige Ingenieursfamilie. Und darum ziehen die sich komplett über gesamt Großbritannien. Und auf diese Geschichte wird in dem Museum auch nochmal eingegangen. Also das finde ich auch super interessant.
Ich glaube, man sagt da auch Stevenson Lighthouse, weil irgendein Stevenson hat es immer mitgebaut. Außer der Robert Lewis, der ist Schriftsteller geworden und hat die Schatzinsel verfasst.
Genau. Unter anderem.
Genau. Aber genau. Also es ist tatsächlich dieselbe Familie, also er stammt aus der Familie.
Ja, das stimmt.
Aber die anderen sind fast alle und haben sich mit in diesem Leuchtturmbau engagiert. Und da sind ja auch, also neben den typischen Weiß mit, ich glaube, Gelb ist oben oft noch so ein bisschen Thema, ne? Also so
Gelb
so
und Weiß.
Lastgelb, ja. Gibt es ja nur so ein paar Ausnahmen, die irgendwie ein bisschen anders gebaut sind. Eins aus Granit, das kommt mir gerade noch in den Sinn, aber der Rest, die sehen ja wirklich alle so aus. Und das wird dann gut erklärt dort in dem Museum. Ist das ein großes Museum? Wie muss ich mir das ungefähr vorstellen? Ist das im Keeper's Cottage oder ist das wirklich im Turm? Kann man auf den Turm rauf?
Man kann auf den Turm rauf, ja. Und das Museum selber ist ein separates Gebäude. Ist also wie so ein Visitor Center ein neues Gebäude, was da errichtet worden ist und eben die gesamte Geschichte aufgreift, ist relativ, ja, ich weiß nicht, nee, riesig ist es jetzt nicht, klein auch nicht, also irgendwie so ein Mittelding. Und die haben das insofern ganz witzig gemacht. In dem Visitor Center gibt es dann, wie in einem Leuchtturm, sitzt man oben in so einer kleinen Kuppel und das ist der Tea Room.
Oh, toll.
Und von dort kann man dann rausgucken auf den Leuchtturm direkt, aber der ist auch begehbar, da kann man dann eine Tour buchen und auf den Turm rauf. Ja, okay, aber er ist also jetzt nicht besonders hoch, ne, aber trotzdem sehenswert.
Das kommt dann direkt auf die Bucketlist für mich fürs nächste Mal, wenn ich den Osten Schottlands bereise. Das ist uns letztes Mal leider, da hat die Zeit nicht gereicht. Man muss ja ein bisschen einteilen, weil es ist, also das hat mich schon beim Osten Schottlands umgehauen, die Dichte an Sehenswürdigkeiten, an nicht nur Castles, sondern also sagen wir mal so, der Schotte sagt ja zu allem Castle, was irgendwie, also wo wir differenzieren zwischen Burg und Schloss und Herrenhaus ein bisschen, ist ja für ihn am Ende alles ein Castle irgendwie. Und da ist die Dichte ja unglaublich hoch, weil ja die Bevölkerung dort auch ein bisschen mehr angesiedelt war und teilweise auch ein bisschen reicher. Und viele davon lassen dich ja, also ne, kannst du ja besuchen und anschauen und so. Du kannst eigentlich mit einem Besuch den Osten Schottlands gar nicht tief ergründen. Das schafft man eher in Highlands oder auf irgendwelchen Inseln, wobei ich davon ja auch immer abrate, man soll sich ja Zeit nehmen. Aber da hat man wirklich keine Chance. Also wir haben vielleicht ein Zehntel oder so von, und wir machen schon immer straffes Programm, wenn wir dort sind, weil ich will ja unbedingt ganz viel sehen, damit ich ganz viel erzählen kann.
Genau. Aber das ist so und darum findest du ja auch auf meiner Webseite meinen Reisevorschlag Go East und das ist eine dreiwöchige Tour und dann hast du immer noch nicht alles gesehen, aber das ist auch generell nicht möglich. Man muss, ich weiß nicht wie oft, 40, 50 Jahre nach Schottland reisen, jedes Jahr einmal und dann hat man vielleicht die Chance letztlich sagen zu können, ich habe das ganze Land gesehen, aber das ist so. Es ist ein Land, da muss man öfter hinfahren. Wenn es einen einmal gepackt hat, dann bist du süchtig.
Jetzt sind wir ja so ein bisschen so Tiptoe-mäßig rund um den Namensgeber der Region haben wir uns bewegt, nämlich die Stadt Aberdeen selbst. Da wollte ich irgendwie so, mit der habe ich so, also Aberdeen wollte ich kurz vor Covid besuchen. Das war so mein fester Plan. Und dann hat es doch gedauert, bis jetzt, bis 2025, bis Sommer 2025, bis ich es endlich geschafft habe, dass ich zu dieser Stadt kam, aus verschiedenen Gründen. Ne? Wollen wir mal die Pandemie, die ja doch 2 Jahre lang irgendwie das Reisen sehr schwer gemacht hat oder gar unmöglich gemacht hat, rauslassen. Und war dann also, bin mit einer hohen Spannung rein, ob es mir denn da gefallen würde, weil ich hatte ganz wenig Vorstellung von Aberdeen. Und es heißt ja, es ist die Granite City, also sie ist aus einem bestimmten Granit erbaut, zumindest partiell, der so, ja, der eben das Ganze auch grau macht. Ich würde silbergrau fast sagen. Und dachte dann auch so irgendwie, oh, ist das überhaupt was, was mir Spaß macht, wo ich eine Freude habe? Und wurde dann doch sehr positiv überrascht von der Stadt. Also mir hat es da sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Man muss aber auch wissen, dass Aberdeen zwei Städte sind. Es gibt eine Old Town und eine New Town. Und die New Town muss nicht unbedingt heißen, dass da jetzt nur lauter Bürokomplexe mit so Glaspalästen oder so rumstehen. Nee, das ist eine New Town, die schon auch zurückgeht bis ins 18. Jahrhundert, mindestens von den Bauweisen. Ne? Insgesamt natürlich von Besiedlungsgeschichte her gab es immer schon da wohl zwei Siedlungen. Aber das heißt, man trifft schon trotz der Namen auf viele tolle alte Gebäude. Es hat mich schon sehr, sehr beeindruckt dort. Ich weiß nicht, wie ist deine Beziehung? Wie findest du Aberdeen?
Ja, ein bisschen zwiegespalten. Es kommt drauf an, denke ich, wann du sie besuchst oder genauer gesagt, bei welchen Wetterverhältnissen du sie besuchst. ich habe sie bei Regen kennengelernt, also alles grau in grau und dann dazu noch mit dem Granit. Da war ich dann doch so ein bisschen, naja, hat aufs Gemüt geschlagen. Und dann war ich ein zweites Mal dort. Das war dann auch in Kombination mit der Visit Tourismusmesse und da hatten wir tolles Wetter und das war gleich ganz anders. Mhm. Also die Sonne hat wirklich den Granit zum Funkeln und Strahlen gebracht und das war eine ganz andere Stadt. Es war eine ganz andere Stadt, ein ganz anderer Charakter. Ich fand eigentlich es sehr interessant, diese Erfahrung zu machen, wie doch tatsächlich Wetterverhältnisse so eine Stimmung auslösen können. Mhm. Also das fand ich in Aberdeen, kam das ganz besonders hervor, ja.
Also da hatten wir Glück. Ich muss kurz mal was nebenbei nachschlagen, deswegen blicke ich nach unten. Wir hatten Glück, was das Wetter anging, beziehungsweise der erste Tag, da hatten wir diesen Nebel, der typisch ist auch für die Ostküste. Ich glaube, weiter unten nennt man ihn Haar oder so ähnlich. Der hat sich da auch niedergeschlagen. Und dann hast du recht, dann wird das doch relativ trist, was da zu sehen ist. Aber, das muss ich auch sagen, dann kann man natürlich das Leben schon ein bisschen nach innen verlegen. Da gibt es auch schöne Ecken. Man kann gut essen gehen. Also da haben wir uns ganz gut aufgehoben gefühlt, auch in diesen Gebäuden. Da gibt es also auch neuere Gebäude, in denen dann plötzlich, ich weiß nicht, kennst du die Kelpies? Die sagen dir was, ne? Logisch, oder?
Ja, klar, die großen Kelpies. Was, ja. Ne? Also ja.
Derselbe Künstler hat da eine Statue gemacht von einem Panther, die heißt Poist, das habe ich jetzt gerade eben nachgeguckt, weil mir der Name entfallen war, die auch von innen beleuchtet ist. Die ist nicht so groß, aber die ist in dem Innenhof, wo man dann auch gut, da gibt es sehr gutes Eis. Ja. Und das heißt, man kann sich da auch schon zurückziehen ein bisschen und dann muss man sich halt den kulinarischen bisschen, man wird dann nicht unbedingt dünner, aber das geht schon auch. Und dann gibt es natürlich auch das Provost Skeens Haus. Das ist das älteste Haus in der New Town. Und da ist eine tolle Ausstellung auch drin, die nicht nur das Leben so, oder was macht Aberdeen aus, welche Berühmtheiten es hatte, sondern eben auch so ein bisschen interaktive, sehr moderne Sachen zeigt, aber zeitgleich auch zum Beispiel eine ganz tolle alte Decke oben zeigt. Also da ist wirklich für jeden was mit dabei. Das heißt, man kann da schon ein bisschen was machen. Aber schöner ist natürlich gutes Wetter.
Bei Sonnenschein. Ja. Na, oder wenn man sich bei schlechtem Wetter nicht nach drinnen verlagern möchte, dann lohnt sich die Old Town eher. Hm? Da hast du eben nicht diesen Granit und die Old Town Aberdeen ist genau genommen eigentlich die Universitätsgegend. Mhm. Die ganze alte Uni von Aberdeen und da kann man das wird auch veröffentlicht auf Walk Highlands, glaube ich. Ich kann noch mal suchen, ob ich den Link finde, können wir dann auch in die Videobeschreibung packen. So einen richtigen Wanderweg durch die Old Town mit ihren ganzen Universitätsgebäuden, durch den wunderschönen Park, der dort im Hintergrund angesiedelt ist und dann an der Küste wieder zurück. Ist eine tolle Sache. Und dann eben auch bei schlechtem Wetter machbar, weil es nicht ganz so trüb wirkt wie die Newtown.
Also man sieht, dass ich nebenbei in meinen eigenen Beitrag spicke, weil ich muss zugeben, dass ich nicht alle Namen mir behalten konnte. Aber du sprichst, glaube ich, über den Seton Park, der ganz am Ende dieser Reise liegt. Also der dann auch eine ganz wunderschöne Allee hat in der Mitte, die so also ziemlich toll angelegt ist. Es gibt dort noch die Cathedral of St. Macher, die ist auch sehr interessant anzuschauen. Vor allen Dingen, die hat wieder so ein ganz tolles flaches, also es ist kein Gewölbe, sondern eine flache Decke, was man selten hat eigentlich. Die ist da abgehängt, aber da sieht man ganz viele tolle Wappen, genau. Also das hat man dort. Die Cruikshank Botanic Gardens. Die waren für uns so eine Überraschung, weil wir haben diese Tour gemacht. Also wir sind wirklich losgegangen in der New Town, sind dann durch rüber bis zur Old Town. Das war ein Stück, das war so lala. Aber danach ging es dann eben in diese Kopfsteinpflastergassen hinein.
Ja.
Und da fängt es dann wunderbar zu werden. Mhm. Also mit den alten Häusern. Dann kommst du auf das Powers Gate links, das ist dieser, da hat er türkische Minarette nachgebildet, gehört auch schon zur Universität und gegenüber dann das King's College heißt es, glaube ich.
College, ne? Genau.
Mit einer schönen alten Kirche dran. Also das war damals ja immer mit dabei, eine Kirche mit einem ganz besonderen Turm. Und außen auch ganz tolle Wappen, die jetzt wieder schön restauriert sind, schön bunt angemalt in so einem, ja, man hätte fast gesagt Kreuzgang, aber es ist eigentlich halt der Hof von dem alten College, mit einem tollen Grabmal davor, das gegossen wurde. Also da, wir haben diese ganze Tour gemacht und sind dann noch am Strand wieder zurück und das am allerersten Tag und wir hatten zum Schluss 14 Kilometer gemacht. Also es ist wirklich eine veritable Wanderung. Und da war das Wetter auch so lala, aber wir hatten ganz mächtig Spaß. Und diesen botanischen Garten, den haben wir dann eben so dazwischen, der war uns gar nicht so bewusst. Plötzlich biegst du da ab und das ist so toll gepflegt von auch wieder von der Uni dort. Also ganz toll.
Aber ich muss auch gestehen, Aberdeen, da muss ich noch mal hin, die Stadt selber. Und mir das auch nochmal intensiver angucken. Es ist bis jetzt, die Landschaft umzu hat eigentlich immer gesiegt. sodass ich Aberdeen bis jetzt eigentlich auch nur so ein bisschen angekratzt habe. Aber das muss man intensiver machen. Ist so ein bisschen ähnlich wie Glasgow, denke ich. Ja. Da muss man irgendwie erstmal so einen Tritt hinfinden. Ja.
Also bei Aberdeen gibt es halt diese maritime Verbindung, die dort sehr stark ist, weil die ja auch sehr stark vom Nordseeöl profitiert haben etc. Das heißt, die Hafenanlage, allein die Technik dort ist schon Wahnsinn, was man sehen kann an Schiffen dort. Also auch das fand ich super interessant. Dann gibt es da ja das Maritime Museum, das dann auch ein bisschen was zeigt. Da gibt es zum Beispiel eine riesige Bohrinsel in der Mitte. Also wieder, wenn schlechtes Wetter ist, kann man sich da ein Schiff ziehen. gibt auch eine Art Gallery und so. Also da gibt es schon noch ganz tolle Sachen zu entdecken in der New Town. Und was natürlich auch eine Sache ist, ein bisschen aufpassen muss man, die haben, ich glaube, es ist einmal im Jahr, dass es ist, oder ist es zweimal, ein oder zweimal im Jahr, haben die so eine Regatta, wo Segelschiffe aus aller Welt herkommen, also aus Abu Dhabi und so weiter und so fort und dann aus Norwegen, aus Kanada teilweise etc., wo dann wirklich mehrmastige Segelschiffe und so kommen, also Riesendinge. Und da ist es dann natürlich, da waren wir nicht leider, das konnten wir uns nicht angucken. Ich weiß aber, dass es war, weil ich eine Bekannte hatte, die dort vor Ort war. Und da muss man dann natürlich aufpassen, wenn die ist, dann ist oft auch schon sehr, also da ist sehr frühzeitig ausgebucht, das muss man einfach wissen und entweder drumherum buchen oder so rechtzeitig vorher buchen, dass man das sich mit ansehen kann. Und das ist so ein kleiner Wunsch, der von mir noch übrig geblieben ist, das würde ich gerne mal sehen. Und dann kann ich noch als Tipp vielleicht mitgeben, nicht ganz so weit wie die Wanderung quasi von der New Town durch die Old Town und zurück, ist die Wanderung zum Footy oder der Weg zum Footy. Also kann man auch, da geht auch, die haben sogar Sightseeing-Busse dort, also man kann das also auch mit dem Sightseeing-Bus machen, aber man kann auch, ich glaube, es sind 2 oder 3 Kilometer zum Footy laufen und das ist ein wunderschönes kleines extra Dörfchen mit Innenhöfen und bunten Fassaden und etc. pp. Also das ist ganz toll am Ausgang des Dee und hin zum Meer. Das ist also einfach toll. Da gibt es auch eine kleine Galerie drin und. Aber es leben da auch Leute noch und so. Also
ja, ja.
Ganz toll. Das hat mich, das fand ich mit am schönsten, der Besuch dort. Also das muss jedem ans Herz legen, der dort war.
Also den Tipp habe ich auch bekommen von einem Taxifahrer in Aberdeen, dass ich da unbedingt mal hin sollte, habe ich bis jetzt aber nicht geschafft. Und der erzählte mir, dass dieses Footy früher wohl mal ein ganz eigenständiges Dörfchen war, aber dann Aberdeen ihm sozusagen immer auf die Pelle weiterrückte und inzwischen sozusagen nach Aberdeen eingemeindet worden ist. Aber es war ganz früher mal ein ganz eigenständiges Fischerdörfchen, ja. Das hat der Taxifahrer auch erzählt. Ja, so kommt man halt auch an die Tipps, ne, über Taxifahrer.
Also Aberdeen nochmal, ich mag es fast ein bisschen promoten. Es ist ich habe ja immer so ein Herz für so Städte wie, also die vielleicht auch eine Zeit hatten, wo es nicht so gut lief oder die eine raue industrielle Vergangenheit hatten. Ne? Edinburgh ist halt easy, weil Edinburgh hat diese Fassade, diese kolossale. Das hat bei mir eher so angefangen mit Glasgow, wo ich dann gemerkt habe, Mensch, die haben so, da war ich ja in den 1990ern dort und die haben sich so gemacht. Und das finde ich dann irgendwie, für mich hat diese Leistung, die Glasgow hingelegt hat, hat mich so beeindruckt. Und seitdem gucke ich irgendwie auch mehr so auf Städte, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so malerisch sind, die aber sehr ehrlich sind und sehr verwurzelt mit den Bewohnern. Und so ist es dann eben auch, so habe ich mein Herz für Dundee auch entdeckt. Dundee hat sich ganz toll gemacht. Ich glaube, da kommen wir dann in einer der nächsten Folgen dann, glaube ich, noch rum.
Genau.
Und ebenso würde ich sagen, also Aberdeen, weiß nicht, ob sie jetzt noch viel aus sich haben machen müssen, aber es ist auch so eine Entdeckung, wo ich sage, okay, es ist nicht so unheimlich augenfällig auf den ersten Blick wunderschön, aber wenn man ein bisschen guckt, dann findet man so tolle Ecken da. Und nebenbei, die haben auch eine tolle Brauerei und man kann sehr gutes Bier da trinken.
Na, dann ist doch eigentlich alles klar. Nee, genau. Aber das habe ich auch gehört. Aberdeen war ja eigentlich über viele, viele Jahre, wo du das Thema Bohrinsel erwähnst, ja sehr in, ich sag mal, Ölhand. Mhm. Und hat sich wenig um den Tourismus gekümmert, weil das war das einzige Geschäft, was super lief. Warum sollte man sich dann um den Tourismus kümmern? Aber das ist jetzt eben eingebrochen oder bricht ja auch in Zukunft weiter ein, so dass man sich jetzt langsam der Touristen wieder besinnt. Mhm. Und da denke ich, wird es in Aberdeen, wird sich im Laufe der Jahre viel tun.
Genau, also ja. Denke ich auch. Vor allen Dingen, sie haben einen Schwung Richtung erneuerbare Energien auch genommen. Den finde ich ganz, ganz nett gemacht an der Stelle. Und sie versuchen halt eben nicht erst jetzt so, oh mein, es bricht alles ein, sondern sie versuchen es wirklich, sie sehen es und sie versuchen es aufzunehmen und sich zu ändern. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Einen Hinweis mag ich noch geben, was Aberdeen auch noch hat, sind ganz tolle Murals, also Wandbilder. Also es ist kein Graffiti, sondern es ist wirklich bewusst gemalt, das von auch oft von Studenten und von Künstlern. Und da gibt es dann also sie konterkarieren das Graue dann mit sehr viel, teils auch kritischen, aber sehr oft sehr bunten Wandbildern, die sich wirklich dann riesig an Seiten von Häusern hochziehen und so. Also das ist auch noch so ein Tipp, dass man da ein bisschen Aussicht hält drauf. Genau, also Aberdeen, tolle Stadt, aber du hast ja vorhin ein bisschen gesagt, so ach, die Landschaft hat dann irgendwie gesiegt bei dir und du bist gar nicht so viel dann in Aberdeen unterwegs gewesen. Was machst du denn dann da so in der Landschaft?
Was mache ich in der Landschaft? Also wir wandern am liebsten in der Landschaft, weil man sie so einfach am besten entdecken kann und auch am besten erleben kann. Und wenn wir da möchte ich auch noch mal so einen kleinen Tipp geben, wenn wir da Richtung Westen gehen von Aberdeen Shire. Man kann ja fast sagen, die Snow Road, sagt dir ja auch was, ist ja eigentlich eine Straße oder eine Straße, die den Norden mit dem Süden verbindet und eigentlich fast, sag ich mal, die Grenze bildet zwischen Moray und Aberdeen Shire. Und dort kann man zum Beispiel im sogenannten Glendivet Estate ganz wunderbar wandern. Und da sind wir auf etwas aufmerksam geworden, wo ich wirklich sagen möchte, dass das ist ein Must-See für alle, die an Lost Places interessiert sind und auch geschichtliches Interesse haben. Das ist das College of Scullin in der Nähe von Tomintowel. Es ist, wenn man jetzt dorthin kommt und dorthin wandert und dieses College erreicht, fragt man sich vielleicht im ersten Moment, ja, toll, was soll ich hier? Hier steht ein Bauernhaus, was ist da jetzt so interessant dran? Aber man muss es dann wirklich sich betrachten mit dem geschichtlichen Hintergrund dahinter. Und da muss ich mal ein bisschen ausholen. Da müssen wir nämlich zurück in die Mitte des 16. Jahrhunderts zu Heinrich dem 8. Der hatte ja sich Mitte des 16. Jahrhunderts vom Papst gelöst und eben in Gesamtgroßbritannien die Ausübung des römisch-katholischen Glaubens untersagt. Und das machte natürlich auch vor Schottland nicht Halt, aber die Schotten sind erzkatholisch und waren darüber not amused und haben dann den römisch-katholischen Glauben halt im Geheimen weitergeführt. Und um diesen Glauben und die Praxis dann in den Gottesdiensten weiter aufrecht zu erhalten, bedurfte es natürlich auch Priester. Und die mussten ausgebildet werden. Und dazu hat man dann ganz im Geheimen in der Pampa, in uralten, unscheinbaren Bauernhäusern, solche Priesterseminare eingerichtet. Und dieses College of Scullin ist eines davon, was tatsächlich bis in die 1980er Jahre noch betrieben wurde. Und wenn man sich dann das Haus unter der Prämisse anguckt und man kann dort auch eben reingehen und drin rumlaufen, ist das wahnsinnig interessant, sich anzuschauen und das im Zuge einer Wanderung durch herrliche Berglandschaft. Das ist also auch nochmal ein Tipp, den ich da geben kann.
Das höre ich heute auch zum ersten Mal. Siehst du, das ist so voll, der Osten Schottlands. Also gut, ist auf meine Bucketlist jetzt gewandert damit.
Gott.
Genau. Ich überlege gerade noch so, was uns noch außerhalb vom Aberdeenshire, aber das ist, glaube ich, schon wieder Angus, also vielleicht gleich darauf noch so ein Ausblick. Also wir werden uns dann, glaube ich, in der nächsten Folge vom Osten Schottland mit Angus und Fife ein bisschen beschäftigen. Mhm. Insofern würde ich das fürs nächste Mal wahrscheinlich mitnehmen. Hast du abgesehen davon noch Tipps, was jetzt das Aberdeenshire angeht? Ich sehe hier noch was Kulinarisches auf der Liste, meine ich, für die Schleckermäuler.
Genau, das ploppt gerade auch in meinem Hirn auf. Es gibt in der Nähe von Huntly Castle, und da sind wir wieder auf dem Castle Trail, in der Ortschaft Huntly, das Huntly Castle. Und wenn man vom Huntly Castle dann die High Street, heißt es glaube ich, runterläuft, zum anderen Ende des Ortes, befindet sich dort die Dean's Shortbread Factory. Und Shortbread ist also für Schottlandreisende sicherlich ein Begriff, vor allem diese rote Dose von Walkers kennt eigentlich jeder. Die Dean's Shortbreads, so habe ich mir sagen lassen, sind wohl die favorisierten Shortbreads der Schotten selber. Und dort gibt es eben in Huntly die Factory, wo diese Shortbreads dann produziert werden. Und da kann man sich durch sehr viel Shortbread-Bruch und so durchschleckern, bevor man einen Großeinkauf macht.
Also ich bin natürlich großer Shortbread-Fan. Ich vielleicht für alle, die noch nicht in Schottland waren oder aus irgendeinem Grund das nicht mitgekriegt haben, was Shortbread ist, was man sich kaum vorstellen kann. Aber im Prinzip, ich würde sagen, also ich glaube, meine Oma hätte Butterzeug dazu gesagt.
Butterkekse, also
Butterkekse, ja. Aber jetzt nicht so Balsen-Butterkekse oder so, sondern nee. Die sind schon die. Ich glaube, es dürfte das Doppelte an Butter drin sein. Schätzungsweise, also die zergehen. Also man kann sie wirklich zerschmelzen lassen im Mund und natürlich tunken sie es dann oft noch in Zucker oder irgendwas Nettes. Und es wird, also es ist eine der Spezialitäten und sehr, sehr lecker. Da stehe ich ja sowieso drauf, jetzt im Augenblick zur Zeit der Aufnahme ist ja gerade vor Weihnachtszeit und wir haben auch gerade Butterplätzchen beziehungsweise Katrin hat Butterplätzchen gebacken, ich bin fürs Essen zuständig. Genau.
Ach, darum wolltest du auch keine Plätzchen abgeben, das ist gemein. Aber wir haben auch schöne Weihnachtsplätzchen gebacken, und zwar Shortbreads. So. Oh. In Sternchenform.
Ja, naja, da bin ich eitel. Ja, da bin ich komischerweise. Essen teilen, da bin ich komisch. Aber da krieg ich auch immer geschimpft von Katrin. Ja, also Shortbread ist natürlich sensationell. Wir waren auch leider noch nicht bei Dienst. Aber auch das werde ich mir dann natürlich auch auf die Bucketlist setzen. Ich sehe schon, ich muss dringend wieder in den Osten Schottlands. Ich finde, man kann das ja auch ganz gut verbinden. Und für manche ist das auch so ein bisschen Geheimtipp, dass man vielleicht statt nach Edinburgh, vielleicht nach Aberdeen fliegt. Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, von wo man kommt. Für uns ist es relativ egal, da wir oft mit KLM fliegen zum Beispiel, da fliegst du eh immer über Amsterdam, oder wenn du Lufthansa fliegst, fliegst du halt immer, fast immer über Frankfurt. Also von München aus gibt es da bei uns nur den Direktflug mit EasyJet. Und deswegen überlegen wir es uns auch oft, fliegen wir woanders hin, fliegen wir nicht direkt nach Edinburgh, sondern, also wir haben es jetzt öfter schon gemacht, wir sind mal nach Inverness geflogen, wir sind mal nach Aberdeen geflogen. Das ist also alles mit verschiedenen Fluggesellschaften möglich. Und da finden wir es dann eigentlich schön, nach Aberdeen fliegen und dann von Ost sich langsam rüber zu arbeiten nach West oder hoch in die Highlands. Das ist also auch ein Tipp, wie man vielleicht das Ganze integrieren kann, ohne dass man sagt, man macht jetzt einen reinen Osturlaub. Wobei der, wie wir hören, ja, alleine der könnte ja schon 3 Wochen sein, wenn man ihn bei dir bucht.
Genau.
Also du kannst ja mal kurz sagen, wenn man bei dir so eine Reise bucht, also diese Reise besser gesagt bucht, steckt da alles drin, was wir jetzt erzählt haben in den letzten 2 Folgen über den Osten Schottlands?
Ja, weitestgehend steckt das cool. Alles drin. Ja.
Dann buche ich nächstes Mal vielleicht bei dir. Nein, ich muss meistens leider selber buchen. Das ist zu speziell, was ich mache.
Ja, ja, ja.
Gut, Mensch, dann sind wir, glaube ich, halbwegs durchs Aberdeenshire durch. Ich möchte vielleicht noch sagen, als alter History-Freak, meine Güte, ich mische schon immer wieder Englisch und Deutsch, als alter Geschichtsfreund, ist es so, viele piktische Steine dort auch zu sehen, durchaus auch ein paar Steinkreise, allerdings ein bisschen anders als die wir dann weiter im Westen haben, also die sind nicht ganz so hoch, die Steine, die stammen teilweise auch aus der Bronzezeit, die sind aber sehr, sehr besonders. Die piktischen Steine, der Sueno Stone, ich weiß gar nicht, der dürfte schon wieder Moray sein. Ich weiß nicht, ob ich ihn letztes Mal erwähnt habe, aber der ist so beeindruckend. Also da kannst du 5, 6, 7 Leute aufeinander stellen und kommst, glaube ich, noch nicht an seine Spitze. Also grandios. Also das ist so Faszination des Ostens. Und die Faszination des Ostens wollen wir dann bald wieder in einem Gespräch, vermutlich dann erst nach Weihnachten oder mal gucken, miteinander durchgehen. Und dann kommen wir Richtung Angus and Fife.
Ja, ich möchte aber trotzdem auch noch eine kleine Sache.
Okay, anfügen, natürlich gerne.
Die wir noch nicht hatten.
Oh, meine Güte, was habe ich vergessen?
Aktivitäten.
Ja,
die Aktivitäten.
Ja.
Wir hatten das Wandern, ist ganz klar. Aber Aberdeenshire, das Royal Deeside, bietet auch sehr viele Möglichkeiten für diejenigen, die gerne fischen oder auf die Jagd gehen. Es gibt in der Gegend also diverse Hunting Lodges, die Moorhuhnjagden oder auch Jagden hier auf, wie heißt es denn, Rotwild, ne? veranstalten, was man dort buchen kann. Das können Jagdgesellschaften sein, das können aber auch einzelne Leute sein. Wie gesagt, Fischen im Dee ist ganz groß angesagt. Und was viele Leute auch gar nicht so auf dem Schirm haben, die Cairngorms und Schottland allgemein ist auch ein Skigebiet für den Winter. Also allein Moray und Aberdeenshire zusammengefasst haben schon 3 der 5 Skigebiete.
Großbritannien oder Schottland?
Bitte?
Großbritannien Schottland? Okay, gut.
Schottland hat 5 Skigebiete und davon sind im Osten allein 3.
Ah, okay. Und die kann ich dann auch bei dir buchen?
Ich kenne mich mit Skifahren jetzt nicht so besonders gut aus, aber buchen kann man das. Und ich habe genug Adressen in der Hinterhand, die ich für Spezialfragen dann kontaktieren kann.
Chima, gut. Also das mit dem Skigebiet, das sieht man übrigens auf den Snow Roads. Ja. Die hast du vorhin angesprochen. Da möchte ich auch nur kurz sagen, dass die Snow Roads im November durchaus schon Snow Roads sind. Also wir wurden dort schon ziemlich eingeschneit. Da muss man dann natürlich beim Fahren wirklich aufpassen, weil die Schotten halt nur diese Mixed-Reifen kennen. Die kennen keine Winterreifen. Jedenfalls war das bisher immer so auf den Mietwegen. Und da ist man dann natürlich, muss man ein bisschen vorsichtiger fahren, aber das können die meisten Mitteleuropäer, die Schnee noch gewöhnt sind, können das eigentlich auch ganz gut. Und da ist natürlich eine grandiose Berglandschaft in der Gegend. Ich glaube, es ist so Spittle of Glenshee, müsste die Gegend heißen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, kommst du hoch. Genau. Mhm.
Das Glenshee ist das eine Skigebiet und The Lect, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist das andere. Das ist noch ein Ticki nördlicher.
Gut, also auch Skifahren. Nebenbei auch nochmal ein Herz für den Winter hier noch. Ich weiß, dass man in Pennen, weil das die damaligen Besitzer von Pennen Inn eben so gerne gezeigt haben, auch durchaus in Pennen auch Nordlichter oft zu Gesicht bekommt, wenn halt das Wetter passt. Ja. Das ist jetzt so eine Sache, dass in Schottland das immer öfter eigentlich zu sehen ist oder öfter fotografiert wird. Das weiß ich nicht so genau, aber der Trend hat sehr stark zugenommen. Das ist auch noch so mal ein Thema für uns, das haben wir uns fest vorgenommen, dass wir irgendwann mal im Winter nach Schottland fahren wieder und vor allem möglichst weit in den Norden, vielleicht zu Shetlands oder so, um da Nordlichter zu sehen. Aber man kann die auch im Osten von Schottland wohl recht gut beobachten.
Genau, also das zieht sich ja inzwischen sogar runter bis hier zur Nordseeküste. Also ich habe sie noch nicht entdeckt, die Nordlichter, weil nachts schlafe ich lieber. Aber es zieht sich bis hier herunter und darum sind die auch inzwischen mehrfach und besser auch in Schottland zu sehen. Ja.
Bärbel, es war mir ein inneres Fest, dass wir uns zwei wieder über den Osten Schottlands unterhalten haben. Und wie ich vorhin schon in meiner verfrühten Abmoderation gesagt habe, wird es bald wieder einen nächsten Teil geben über Angus and Fife. Da freue ich mich auch ganz doll drauf. In dem Sinne würde ich sagen, für alle, die uns noch Ende 2025 jetzt hier zuhören, wünsche ich schon mal uns gegenseitig hier ein wunderbares Weihnachtsfest und einen ganz tollen, sicheren Rutsch ins neue Jahr.
Unbedingt.
Und dann freue ich mich ganz arg, wenn wir uns dann zum nächsten Gespräch treffen, wenn es wieder um den Osten von Schottland geht, oder?
Ja, super, so machen wir das.
Und dann wünsche ich allen, die zuschauen oder zuhören, dann ebenso ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr. Und ja, bis zur nächsten Folge über den Osten von Schottland. Macht's gut. Tschüss.